Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Aktuelle Informationen in der Zusammenfassung. Die Ukraine-Krise bestimmt offenbar auch die Nahostreise von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Stefan Detjen begleitet sie und auf die Frage aus Kairo, über welche Handlungsoptionen die deutsche Regierung verfügt, sagte er:
Da bleiben eigentlich im Moment nur noch die Sanktionen. Waffenlieferungen sind ausgeschlossen worden. Da haben wir keine Veränderung der politischen Rhetorik aus Berlin gehört. Aber wir haben natürlich gleichzeitig wahrgenommen, dass man sieht, die diplomatischen Bemühungen, auf die man immer so stark gesetzt hat, die bringen nun keinen Fortschritt. Sie führen nicht mal dazu, dass die militärische Eskalation, der Truppenaufmarsch der Russen, der aussieht wie die Vorbereitungen eines Angriffs, das wird wenigstens zum Einhalt gebracht, sondern im Gegenteil, das geht weiter. Und auch da ist die Frustration, die Enttäuschung darüber deutlich rauszuhören, dass da eben keine wirklichen Fortschritte erkennbar sind.
Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Montag in Kiew sein, am Dienstag in Moskau bei Wladimir Putin. Sicherheitsexperte Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik zu den Erfolgsaussichten dieser Mission.
Wenn wir die letzten Wochen Revue passieren lassen, dann haben wir mehrere Beispiele dafür, dass die russische Diplomatie keine Schwierigkeiten hat, ihre westlichen Gesprächspartner zu brüskieren. Dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass der Bundeskanzler eine Person ist, auf die die russische Regierung Rücksicht nehmen würde. Ganz im Gegenteil. Und vor allen Dingen muss man ja fragen, was kann er erreichen, nachdem viele andere westliche Politiker bei ihren Bemühungen gescheitert sind, Russland zur Konzession zu bewegen. Es ginge jetzt darum, erstmal eine militärische Deeskalation auszulösen, das heißt Truppenbewegungen weg von der Grenze auszulösen auf russischer Seite. Das wäre ein erster wichtiger Schritt. Ob Olaf Scholz dazu in der Lage ist, die Hebel in der Hand hat, das bleibt abzuwarten.
7 Bundestagsabgeordnete haben gestern einen Gesetzentwurf für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren vorgelegt. Kai Küstner.
Praktisch stellt sich die aus Sozialdemokraten, Grünen und FDP-Politikerinnen bestehende Gruppe das so vor. Greifen soll die Impfpflicht für alle Erwachsenen ab dem 1. Oktober dieses Jahres. Dem vorausgehen soll ein Informations- und Beratungsangebot durch die Krankenkassen. Wer 3-mal geimpft oder geimpft und genesen ist, kann dann die entsprechenden Nachweise bei den Kassen hochladen und wird nicht weiter behelligt. Kommt jemand dem nicht nach, so soll dies von den Krankenkassen an die Ordnungsbehörden weitergemeldet werden.
Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, Heike Behrens, gehört zu den Initiatoren dieses Antrags auf eine allgemeine Impfpflicht. Und für die Autoren nehmen die Krankenkassen bei diesem Modell eine zentrale Rolle ein.
Wenn wir gezieltere Informationskampagnen machen wollen, dann ist es notwendig zu wissen, wer ist noch nicht geimpft. Und deshalb muss eben dieser Immunitätsnachweis erhoben werden an einer Stelle. Und dann ist immer die Frage, ja, wie erreiche ich die Menschen? Da haben wir sehr unterschiedliche Möglichkeiten abgewogen, ob man das über die Arbeitgeber macht, so wie wir es bei der 3G-Regelung am Arbeitsplatz gemacht haben, ob man die Melderegister auf die Melderegister zurückgreift, die es ja kommunal gibt, wo aber kein direkter Zusammenhang zur Gesundheitsvorsorge ist, oder ob man die Steuer-ID nimmt. Und wenn man das alles durchdekliniert, dann kommt man eben zur Krankenversicherung, wo wir eben wirklich flächendeckend die Menschen erreichen, weil alle versichert sind.
Morgen wird in Deutschland der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aller Voraussicht nach wiedergewählt. Der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammer, CDU, sprach sich hier im Deutschlandfunk dafür aus, grundsätzlich die Amtszeit des Bundespräsidenten zu verlängern.
Ich selber finde an der Stelle die italienische Regelung noch überzeugender, ein Staatsoberhaupt für eine einmalige Amtszeit von 7 Jahren zu wählen. Und damit erst gar keine Spekulation darüber entstehen zu lassen, ob er bereit ist oder sie bereit ist, sich wiederwählen zu lassen und dafür sich auch Mehrheiten finden oder nicht. Aber wenn es die Begrenzung auf 5 Jahre gibt, dann finde ich schon nicht unerheblich und auch eher wünschenswert, wenn bei geeigneten Amtsinhabern auch da eine Kontinuität unabhängig von wechselnden Wahlergebnissen bei Beendigung von Legislaturperioden und durch veränderte Koalitionsbildungen zustande kommt.
Zu den 1472 Mitgliedern der Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählen, gehört auch Ayşe Yeter. Sie ist die Tochter eines türkischen Einwanderers, hat 20 Jahre lang bis zuletzt die Intensivstation des Klinikums Stuttgart geleitet. Sie sagte uns in dieser Sendung:
Im ersten Moment glaubt man es ja erstmal gar nicht. Und im zweiten Moment dachte ich, ganz tolle Sache, ganz tolle Ehre für mich und für meine Kollegen. Also ich war sehr gerührt, aufgeregt. Es waren ganz, ganz viele Mischungen aus Gefühlen. Mein Vater hatte eine ganz starke Verbindung zu Deutschland. Er hat hier sehr, sehr lange auch gelebt und der wäre ganz arg stolz darauf, dass seine Tochter jetzt mit zu einer ausgewählten Gruppe zählt, die nach Berlin fahren dürfen und dort unseren Staatsoberhaupt wählen dürfen. Er wäre ganz arg mit Stolz erfüllt.
Zur Bundesversammlung morgen auch eine Sondersendung in Deutschlandfunk ab 11.30 Uhr. Das sächsische Justizministerium will verhindern, dass der ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Meyer wieder als Richter im Freistaat arbeitet. Daniela Karls.
Deshalb hat das Ministerium nun zwei Anträge beim Dienstgericht für Richter in Leipzig eingereicht. Zunächst beantragt das Ministerium, den 60-jährigen Meyer in den Ruhestand zu versetzen, weil es eine schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege bedeuten würde, sollte Meyer wieder als Richter arbeiten. Sachsens Justizministerin Katja Meyer betonte, dass ihr Haus mit der Anwendung des entsprechenden Paragraphen im Richtergesetz juristisches Neuland betrete. Dies sei erst der dritte Fall dieser Art in der Rechtsgeschichte, so Meyer.